Aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die 180. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Bei der Konferenz sprechen Generalautoritäten und Führungsbeamte der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor. Es sind Mitglieder und Amtsträger der Kirche aus allen Teilen der Welt erschienen, um Rat und Weisung von ihren Führern zu erhalten. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt. Präsident Henry B. Eyring, erster Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Versammlung.
Brüder und Schwestern, wir heißen Sie willkommen zur ersten Versammlung der 180. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, und begrüßen Sie ganz herzlich als Mitglieder und Freunde hier im Konferenzzentrum und in aller Welt, wo auch immer Sie sich befinden. Präsident Thomas S. Monson, der den Vorsitz führt, hat mich gebeten, diese Versammlung zu leiten. Wir begrüßen auch die hier anwesenden Generalautoritäten und Präsidentschaften der Hilfsorganisationen. Wir danken den Betreibern der vielen Fernseh- und Radiosender, Satellitenanlagen und Kabelstationen, die ihre Einrichtungen zur Verfügung stellen, damit diese Konferenz vielerorts von einem großen Publikum in der Welt verfolgt werden kann. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor unter der Leitung von Mac Wilberg und Ryan Murphy mit Clay Christiansen und Andrew Arnsworth an der Orgel. Der Chor hat diese Versammlung mit dem Lied »Herr und Gott der Himmelsheere« eröffnet und erfreut uns nun mit dem Lied »Let Zion in her beauty rise«. Das Anfangsgebet spricht dann Elder Octaviano Tenorio von den 70ern.
Divine. Our Father in heaven,
unser Vater im Himmel, wir sind sehr dankbar für deinen Sohn Jesus Christus. Wir sind sehr dankbar für die Segnungen, die wir von dir erhalten. Wir sind dankbar für deine Kirche und dass wir heute lebende Propheten haben. Zu Beginn der ersten Versammlung dieser Konferenz bitten wir dich, uns ins Herz zu sprechen, durch den Heiligen Geist uns die Botschaften für diese Versammlung zukommen zu lassen. Gib, dass wir nachsinnen und den Rat, den wir heute Morgen empfangen, umsetzen. Zu unserem ewigen Wohl und dem unserer Familien. Vater, bitte segne Präsident Thomas S. Monson, unseren lieben Propheten, mit Gesundheit, Kraft und Inspiration. Mögen wir dein heiliges Wort durch ihn hören, auf dich achten und dir gehorchen und Liebe verspüren. Um dies bitten wir dich im heiligen Namen deines Sohnes, unseres Erlösers und Erretters Jesus Christus. Amen.
We shall now be pleased. Wir freuen uns nun, von unserem geliebten Propheten, Präsident Thomas S. Monson, zu hören. Nach seinen Worten singt der Chor: Wir danken, o Gott, für den Propheten. Nach dem Lied wird Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der Zwölf Apostel zu uns sprechen. Danach hören wir von Schwester Rosemary Wixom, der Präsidentin der Primarvereinigung. Nach ihren Worten spricht Elder Claudio R. M. Costa von der Präsidentschaft der 70er zu uns. Präsident Monson.
My beloved brothers and sisters,
meine lieben Brüder und Schwestern, herzlich willkommen zur Generalkonferenz, die Sie auf verschiedenem Wege in der ganzen Welt mit anhören und anschauen können. Wir bedanken uns bei allen, die mit der schwierigen Logistik dieses Großereignisses befasst waren. Seit wir uns im April zuletzt begegnet sind, ist das Werk der Kirche ungehindert vorangekommen. Ich hatte die Ehre, 4 neue Tempel zu weihen. In Begleitung meiner Ratgeber und weiterer Generalautoritäten bin ich nach Gila Valley in Arizona gefahren, nach Vancouver in British Columbia, nach Cebu-Stadt in den Philippinen und nach Kiew in der Ukraine. Die Tempel an all diesen Standorten sind strahlend schön. Ein jeder stellt einen Segen für unsere Mitglieder dar und hat einen guten Einfluss auf diejenigen, die nicht unserem Glauben angehören. Am Abend vor jeder Tempelweihung durften wir an einer kulturellen Festveranstaltung teilnehmen, an der sowohl unsere jungen Mitglieder als auch einige der nicht mehr ganz so jungen Mitglieder beteiligt waren. Diese Veranstaltungen fanden größtenteils in einer großen Sportarena statt. Lediglich in Kiew kamen wir in einem ansehnlichen Palast zusammen. Die Tänze, der Gesang und was sonst noch zu hören und zu sehen war, waren ausgezeichnet. Mein besonderes Lob gilt allen Mitwirkenden, die ich hiermit herzlich grüße. Jede Tempelweihung war ein geistiger Hochgenuss. Wir haben bei jeder den Geist des Herrn verspürt. Nächsten Monat wird der Laie Hawaii-Tempel, einer unserer ältesten Tempel, erneut geweiht, nachdem dort monatelang umfangreiche Renovierungsarbeiten stattgefunden haben. Wir freuen uns auf diesen heiligen Anlass. Wir bauen weiterhin Tempel. Ich freue mich, heute Morgen 5 weitere Tempel ankündigen zu dürfen, für die Grundstücke beschafft werden und die in den kommenden Monaten und Jahren an folgenden Standorten errichtet werden: Lissabon, Portugal, Indianapolis, Indiana, Urdaneta, Philippinen, Hartford, Connecticut und Tijuana, Mexiko. Die in unseren Tempeln vollzogenen heiligen Handlungen sind für unsere Errettung und die Errettung unserer Verstorbenen, die uns so lieb und teuer sind, unerlässlich. mögen wir auch weiterhin treu die Tempel besuchen, die unseren Mitgliedern ja immer näher rücken. Ehe wir nun heute Morgen von unseren Sprechern hören, möchte ich etwas ansprechen, was mir sehr am Herzen liegt und was wirklich unsere Aufmerksamkeit erfordert. Ich meine die Missionsarbeit. Zunächst möchte ich gegenüber den jungen Männern im aaronischen Priestertum und insbesondere denjenigen, die demnächst Älteste werden, wiederholen, was die Propheten schon seit langem sagen. Jeder würdige und fähige junge Mann sollte sich auf eine Mission vorbereiten. Als Missionar zu dienen, ist eine Pflicht des Priestertums. Und der Herr erwartet, dass wir, denen so viel gegeben wurde, diese Pflicht erfüllen. Ihr jungen Männer, ich ermahne euch, bereitet euch auf den Dienst als Missionar vor. Haltet euch sauber und rein und bleibt würdig, den Herrn zu vertreten. Schützt eure Gesundheit und eure körperliche Kraft. Lest die Heiligen Schriften. Wo es möglich ist, nehmt am Seminar und am Institut teil. Macht euch mit der Anleitung für den Missionsdienst, verkündet mein Evangelium, vertraut. Ein Wort auch an die jungen Schwestern. Ihr habt zwar nicht die gleiche Priestertumspflicht wie die jungen Männer, eine Vollzeitmission zu erfüllen, aber auch euer Beitrag als Missionarin ist wertvoll. Und wir sind euch für eure Dienste dankbar. Was nun die reiferen Brüder und Schwestern betrifft, so brauchen wir noch weit, weit mehr ältere Ehepaare. Den treuen Paaren, die im Moment ihren Dienst leisten oder dies in der Vergangenheit getan haben, danken wir für ihren Glauben und ihre Hingabe ans Evangelium Jesu Christi. Sie dienen bereitwillig und gut und bewirken viel Gutes. Diejenigen, die noch nicht das Lebensalter erreicht haben, da man eine Mission für Ehepaare erfüllen könnte, möchte ich dringend auffordern, sich schon heute auf den Tag vorzubereiten, da sie dies mit ihrem Ehepartner machen können. Wenn es die Umstände erlauben und sie sich auf den Ruhestand vorbereiten und ihre Gesundheit es zulässt, halten sie sich bereit, ihr trautes Heim zu verlassen und eine Vollzeitmission zu erfüllen. Man hat im Leben nur wenige Male die Gelegenheit, den besonderen Geist und die Befriedigung zu verspüren, die einem eine gemeinsame Vollzeitmission im Werk des Herrn verschafft. Meine Brüder und Schwestern, mögen Sie nun in den nächsten beiden Tagen auf den Geist des Herrn eingestimmt sein, wenn wir von seinen Dienern hören. Diesen Segen erbitte ich für einen jeden von Ihnen. Im Namen Jesu Christi. Amen.
President Monson.
President Monson. Die weltweite Mitgliedschaft dieser Kirche hat in diesem großartigen Lied, dieses Chorus eingestimmt und ist übereinstimmend damit, dass wir einen großartigen Propheten haben. Wir danken Ihnen für diese großartige Einführung und die Botschaft zu dieser großen Generalkonferenz. Wir lieben Sie, bewundern Sie und unterstützen Sie. In der Versammlung heute Nachmittag haben wir sogar die Gelegenheit, ganz offiziell unsere Hand zu heben, um nicht nur Präsident Monson zu bestätigen, sondern ebenso alle anderen Führungsbeamten der Kirche. Da mein Name ebenfalls genannt werden wird, erlaube ich mir, Ihnen im Namen aller dafür zu danken, dass Sie zustimmend die Hand heben. Niemand von uns könnte ohne Ihre Gebete und Unterstützung tätig sein. Ihre Treue und Zuneigung bedeutet uns mehr, als wir jemals sagen könnten. In diesem Geiste möchte ich Ihnen heute sagen, dass wir auch Sie unterstützen und ebenfalls von Herzen für Sie beten und dieselbe Zuneigung für Sie empfinden. Wir alle wissen, dass den präsidierenden Beamten der Kirche besondere Schlüssel, Bündnisse und Aufgaben übertragen werden. Wir wissen aber auch, dass die Kirche unermessliche Kraft und sogar eine wahrhaft einzigartige Lebendigkeit aus dem Glauben und der Hingabe eines jeden Mitglieds zieht, wer es auch sein mag. In welchem Land sie auch leben, wie jung und unzulänglich sie sich auch fühlen oder wie alt und eingeschränkt sie sich auch vorkommen, ich bezeuge Ihnen, dass Gott Sie ganz persönlich liebt. Sie sind entscheidend für die Bedeutung seines Werks und die präsidierenden Beamten der Kirche sorgen sich um Sie und beten für Sie. Der Wert und die heilige Größe eines jeden von Ihnen ist der Grund dafür, dass es einen Plan für unsere Erlösung und Erhöhung gibt. Entgegen dem Trend unserer Zeit geht es hierbei um Sie. Sie brauchen gar nicht Ihren Sitznachbarn so anzusehen. Ich spreche zu Ihnen. Ich habe lange überlegt, wie ich Ihnen klar machen kann, wie sehr Sie von Gott geliebt werden und wie dankbar wir hier auf dem Podium für Sie sind. Ich versuche, die Stimme zu sein, der Engel des Himmels, die Ihnen sprechen, wenn ich Ihnen nun danke für alles Gute, was Sie je getan haben, für jedes gütige Wort, das Sie je gesprochen haben, für jedes Opfer, das Sie je gebracht haben, um irgendjemanden an der Schönheit und an den Segnungen des Evangeliums Jesu Christi teilhaben zu lassen. Ich bin dankbar für die Führungsbeamten der jungen Damen, die die Mädchen ins Zeltlager begleiten. Auch ohne Shampoo, Dusche und Mascara machen sie eine Zeugnisversammlung am qualmenden Lagerfeuer zu einem der denkwürdigsten geistigen Erlebnisse, die diese Mädchen und diese Führerinnen jemals haben werden. Ich bin dankbar für alle Frauen in der Kirche, die in meinem Leben so fest waren wie der Berg Sinai und so mitfühlend wie der Berg der Seligpreisungen. Manchmal schmunzeln wir darüber, was die Schwestern so machen. Sie wissen schon, grünen Wackelpudding, Steppdecken und Kartoffelauflauf. Doch meine Familie hat schon das eine oder andere Mal von all dem profitiert. Einmal bekamen wir sogar eine Steppdecke und einen Kartoffelauflauf am selben Tag. Es war nur eine sehr kleine Decke, die die FAV-Schwestern angefertigt hatten, um meinem kleinen Bruder, der im Säuglingsalter verstorben war, die Reise in sein himmlisches Zuhause so warm und gemütlich wie möglich zu machen. Die Speisen, die nach dem Trauergottesdienst für meine Familie zubereitet wurden, ohne dass wir darum gebeten hatten, wurden dankbar angenommen. Schmunzeln Sie ruhig über unsere Bräuche, wenn Sie wollen, doch irgendwie sind die viel zu selten gelobten Frauen der Kirche immer zur Stelle, wenn Hände herabgesunken und Knie müde sind. Sie scheinen intuitiv das Göttliche in dieser Aussage Christi zu erfassen. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Die Brüder vom Priestertum stehen ihnen in nichts nach. Ich denke da zum Beispiel an die Führungsbeamten der jungen Männer, die sich je nach Klima und Beschaffenheit entweder auf eine zermürbende kilometerlange Wanderung begeben oder sich eine Schneehöhle graben und versuchen darin zu schlafen, was sicherlich die längste Nacht ihres Lebens sein wird. Ich bin dankbar dafür, was ich mit meiner hohen Priestergruppe vor ein paar Jahren erlebte. Wir wechselten uns wochenlang ab und schliefen auf einem kleinen Sessel im Schlafzimmer eines Kollegiumsmitglieds, das im Sterben lag, damit seine betagte und gleichermaßen gebrechliche Frau in den letzten Wochen ihres lieben Mannes genügend Schlaf bekam. Ich bin dankbar für die Schar von Lehrkräften, Beamten, Beratern und Sekretären in der Kirche, ganz zu schweigen von den vielen Menschen, die immer wieder Tische aufstellen oder Stühle wegräumen. Ich bin dankbar für ordinierte Patriarchen, Musiker, Genealogen und für Ehepaare mit Osteoporose, die um 5 Uhr früh zum Tempel aufbrechen und einen kleinen Koffer mitschleppen, der beinahe größer ist als sie selbst. Ich bin dankbar für selbstlose Eltern, die sich vielleicht ihr ganzes Leben lang um ein behindertes Kind kümmern, das vielleicht mehr als nur ein Leiden hat und dabei auch noch weitere Kinder versorgen. Ich bin dankbar für Kinder, die sich später im Leben zusammentun, um ihre kranken oder betagten Eltern zu pflegen. Und für die ältere, beinahe vollkommene Schwester, die mir neulich fast schon entschuldigend zuflüsterte, ich hatte in der Kirche niemals eine leitende Funktion. Ich war immer nur Helferin. Ich sage, liebe Schwester, dem Himmel sei Dank für Sie und alle Helfer im Reich Gottes. Einige von uns, die wir leitend tätig sind, hoffen, eines Tages vor Gott den Stand zu haben, den Sie bereits erlangt haben. Zu oft habe ich nicht meinen Dank für den Glauben und die Güte solcher Menschen in meinem Leben Ausdruck verliehen. Präsident James E. Faust hat vor 13 Jahren bei der Generalkonferenz gesagt, ich weiß noch, wie damals, als ich ein kleiner Junge war, meine Großmutter auf dem Holzofen so herrliche Mahlzeiten zubereitete. Wenn die Holzkiste neben dem Herd leer war, nahm Großmutter still die Kiste und füllte sie draußen am Holzstapel wieder auf und brachte die schwere Kiste ins Haus zurück. Ich war so gefühllos, dass ich einfach da saß und zuließ, dass meine geliebte Großmutter die Holzkiste in der Küche auffüllte. Dann sagte er mit tränenerstickter Stimme, ich schäme mich dessen und bereue diese Unterlassung schon mein Leben lang. Hoffentlich kann ich Sie eines Tages um Verzeihung bitten. Wenn ein Mann, der so vollkommen war wie meiner Meinung nach Präsident Faust, eine Gedankenlosigkeit aus seiner Jugend bekennt, will ich es ihm gleich tun und eine Rechnung begleichen, die längst fällig ist. Als ich auf Mission berufen wurde, das war noch vor der Anbeginn der Zeit, waren die Kosten für eine Mission noch nicht überall gleich. Jeder musste in der Mission, in die er berufen wurde, für sämtliche Kosten aufkommen. Manche Missionen waren sehr teuer und es stellte sich heraus, dass meine auch dazu gehörte. Wie wir es den Missionaren ans Herz legen, hatte ich Geld gespart und etwas von meinen Habseligkeiten verkauft, um möglichst viel selbst bezahlen zu können. Ich dachte, ich hätte genügend Geld, doch ich wusste nicht, wie es in den letzten Monaten meiner Mission aussehen würde. Trotz dieser ungeklärten Frage verließ ich meine Familie und begab mich auf Mission, wo ich die schönste Zeit hatte, die man sich nur erhoffen kann. Meine Mission bedeutet mir so viel wie wohl keinem anderen jungen Mann vor oder nach mir. Ich kehrte nach Hause zurück, als meine Eltern selbst auf Mission berufen wurden. Wie sollte es jetzt mit mir weitergehen? Wie um alles in der Welt sollte ich das College bezahlen? Wie sollte ich für Essen und Unterkunft aufkommen? Und wie sollte ich bloß meinen großen Herzenswunsch verwirklichen und die atemberaubend vollkommene Patricia Terry heiraten? Ich gebe offen zu, dass ich entmutigt war und mir Sorgen machte. Zögerlich ging ich zur Bank und erkundigte mich beim Filialleiter, einem Freund der Familie, wie viel Geld denn auf meinem Konto war. Er war überrascht und antwortete, Jeff, Es ist noch alles auf dem Konto. Haben sie das denn dir nicht gesagt? Deine Eltern wollten tun, was sie nur konnten, um dir bei deiner Rückkehr einen guten Start zu ermöglichen. Sie haben während deiner Mission nicht einen Cent abgehoben. Ich dachte, du wüsstest das. Das hatte ich aber nicht gewusst. Jetzt weiß ich, dass mein Vater, ein Buchhalter, der sich sein Fachwissen selbst angeeignet und nur wenige Kunden hatte, wahrscheinlich 2 Jahre lang niemals einen neuen Anzug, ein neues Hemd oder ein neues Paar Schuhe trug, für 2 Jahre, damit sein Sohn auf Mission all das haben konnte. Was ich auch nicht wusste, aber später erfuhr, war, dass meine Mutter, die seit ihrer Heirat nie außer Haus gearbeitet hatte, eine Stelle in einem Kaufhaus im Ort annahm, um für die Kosten meiner Mission aufzukommen. Mir gegenüber wurde nie etwas darüber erwähnt, während ich auf Mission war. Nicht ein einziges Wort wurde auch nur darüber verloren. Wie viele Väter in der Kirche haben genau dasselbe getan wie mein Vater? Wie viele Mütter tun in dieser wirtschaftlich schwierigen Zeit noch immer das, was meine Mutter getan hat? Mein Vater ist nun schon vor 34 Jahren von uns gegangen und wie Präsident Faust muss auch ich warten, bis ich ihm auf der anderen Seite richtig danken kann. Aber meine liebe Mutter, die diese Woche 95 Jahre alt wird, schaut sich diese Übertragung gerade frohgemut zu Hause an, in St. George. Es ist also nicht zu spät, ihr zu danken. Dir, Mutter und Vater, und allen Eltern, Familien und glaubenstreuen Menschen überall danke ich, dass sie für ihre Kinder Opfer bringen und auch Opfer für andere Kinder bringen, dass sie ihnen das ermöglichen wollen, was ihnen nie vergönnt war, dass sie ihnen das Leben so schön machen möchten, wie sie nur können. Mein Dank gilt allen wundervollen Mitgliedern der Kirche und den Scharen von guten Menschen, die nicht dieser Kirche angehören, die jeden Tag ihres Lebens beweisen, dass die reine Christusliebe niemals aufhört. Niemand von ihnen ist unbedeutend, unter anderem, weil sie in kleinen Orten und großen Städten das Evangelium Jesu Christi zu dem machen, was es ist. Ein lebendiges Zeugnis seiner Gnade und Barmherzigkeit. Ein stiller, durch machtvoller Ausdruck seiner guten Taten und dessen, dass er sein Leben gegeben hat, um anderen Frieden und Errettung zu bringen. Es ist uns eine unermessliche Ehre, mit Ihnen gemeinsam in dieser heiligen Sache stehen zu dürfen. Was Jesus einst zu den Nephiten sagte, sage ich heute. Wegen eures Glaubens ist meine Freude voll. Und als er diese Worte gesagt hatte, weinte er. Brüder und Schwestern, angesichts des Beispiels, das Sie geben, bekunde ich erneut meinen festen Vorsatz, noch gläubiger zu sein, noch gütiger und hingebungsvoller, nachsichtiger und so treu, wie es unser Vater im Himmel ist und viele von Ihnen bereit sind. Darum bete ich im Namen des großen Vorbilds in allem, im Namen des Herrn Jesus Christus. Amen.
Vor kurzem war ich dabei, als die kleine Kate Elisabeth geboren wurde. Nachdem Kate auf die Welt gekommen war und in die Arme ihrer Mutter gelegt wurde, streckte sie das Händchen aus und ergriff einen Finger ihrer Mutter. Es war so, als wolle die kleine Kate damit sagen, wenn ich mich hier festhalte, hilfst du mir dann, auf dem Pfad zu bleiben, der mich zum Vater im Himmel zurückbringt? Mit 7 Jahren erkrankte Joseph Smith an Typhus. Dabei entzündete sich auch sein Bein. Dr. Nathan Smith hatte ein neues Verfahren entwickelt, mit dem man das entzündete Bein gerettet werden konnte. Hierzu musste Dr. Smith ohne Narkose das Bein aufschneiden und einen Teil des entzündeten Knochens entfernen. Joseph lehnte es ab, Branntwein zur Betäubung der Schmerzen zu sich zu nehmen und festgebunden zu werden. Stattdessen sagt er, mein Vater soll auf dem Bett sitzen und mich im Arm halten. Dann werde ich tun, was getan werden muss. Den Kindern in aller Welt sagen wir, nimm meine Hand, halte dich fest. Wir bleiben gemeinsam auf dem Pfad zurück zum Vater im Himmel. Ob Eltern, Großeltern, Nachbarn, Freunde oder PV-Führungskräfte. Jeder von uns kann den Kindern die Hand reichen, damit sie sich festhalten können. Wir können innehalten, uns hinknien, ihnen in die Augen blicken und ihr angeborenes Verlangen danach verspüren, dem Erlöser zu folgen. Nehmen Sie sie an die Hand. Gehen Sie den Weg mit ihnen. So können wir ihnen auf dem Pfad des Glaubens Halt geben. Kein Kind muss diesen Pfad allein beschreiten. Wenn wir nur offen mit unseren Kindern über den Erlösungsplan sprechen. Wenn Sie den Plan verstehen, können Sie an der Wahrheit festhalten, dass Sie ein Kind Gottes sind und er einen Plan für Sie hat, dass Sie im vorirdischen Dasein bei ihm gelebt haben, dass Sie vor Freude gejubelt haben, als Sie zur Erde kommen sollten und dass wir mit der Hilfe des Erlösers alle zum Vater im Himmel zurückkehren können. Wenn Sie den Plan verstehen und wissen, wer Sie sind, werden Sie keine Angst haben. In Alma 24 lesen wir, er liebt unsere Seelen ebenso, wie er unsere Kinder liebt. Darum wird der Plan der Errettung uns ebenso kundgetan wie zukünftigen Generationen. Einen Anfang darin, den Plan unseren Kindern kundzutun, machen wir damit, dass wir selbst an der eisernen Stange festhalten. Wenn wir an der eisernen Stange festhalten, sind wir in der Lage, die Hand unserer Kinder zu ergreifen und den engen und schmalen Pfad gemeinsam zu beschreiten. Unser Beispiel ist in ihren Augen entscheidend. Sie eifern unserem Beispiel nach, wenn sie sich bei dem, was wir tun, geborgen fühlen. Wir müssen nicht vollkommen sein. Es genügt, ehrlich und aufrichtig zu sein. Kinder möchten gerne eins mit uns sein. Wenn Eltern also sagen, wir schaffen das, wir lesen als Familie täglich in den Heiligen Schriften, dann werden die Kinder mitmachen. Eine Familie mit 4 kleinen Kindern schreibt, wir haben klein angefangen, weil unsere Kinder sich anfangs nicht lange konzentrieren konnten. Unsere Älteste konnte zwar noch nicht lesen, unsere Worte jedoch nachsprechen. Also begannen wir damit, gemeinsam im Buch Mormon zu lesen. Jeden Abend nur 3 Verse. Mein Mann und ich lasen immer abwechselnd einen Vers, worauf Sydney den Vers dann wiederholte. Langsam steigerten wir uns auf 4 Verse, dann auf 5. Dann begannen auch die Jungen damit, die für sie bestimmten Verse nachzusprechen. Ja, es war mühsam, aber wir machten weiter. Wir konzentrierten uns mehr auf Beständigkeit, als darauf, schnell vorwärts zu kommen. Wir brauchten 3,5 Jahre, um das Buch Mormon ganz durchzulesen. Als wir das geschafft hatten, fühlten wir uns großartig. Die Mutter schreibt weiter, als Familie täglich in den Schriften zu lesen, ist nun zur Gewohnheit geworden. Unsere Kinder sind mit der Sprache der Heiligen Schrift vertraut und mein Mann und ich nutzen die Gelegenheit, um Zeugnis von der Wahrheit zu geben. Was am wichtigsten ist, der Geist ist bei uns zu Hause jetzt stärker zu spüren. Lernen Sie aus der Erfahrung dieser Familie dasselbe wie ich? Wenn es uns darum geht, am Wort Gottes festzuhalten, mag es sein, dass wir anfangs nur einen Vers in den Heiligen Schriften lesen. Dafür ist es nie zu spät und Sie können sofort damit beginnen. Wenn wir unsere Kinder nicht unterweisen, wird die Welt das tun und Kinder können, selbst wenn sie noch klein sind, all das aufnehmen, was die Welt ihnen beibringt. Was sie in 5 Jahren wissen sollen, muss bereits heute in unsere Gespräche mit ihnen einfließen. Lehren Sie sie in jeder Situation. machen sie jede knifflige Entscheidung, jede Konsequenz, jede Prüfung, vor der sie stehen mögen, zu einer Gelegenheit, ihnen beizubringen, wie man an den Evangeliumswahrheiten festhält. Shannon, eine junge Mutter, hatte nicht erwartet, dass sie ihren Kindern etwas über die Macht des Gebets beibringen würde, als sie mit ihnen ins Auto einstieg, um nach Hause zu fahren. Eine Fahrt von nur etwa 40 Minuten. Als sie das Haus der Großmutter verließen, stürmte es überhaupt nicht. Als sie jedoch den Canyon entlang fuhren, wurde aus dem leichten Schneefall ein Schneesturm. Der große Kombi kam auf der Straße in Schlingern. Schon bald konnte man überhaupt nichts mehr sehen. Die beiden jüngsten Kinder spürten, wie ernst die Situation war und begannen zu weinen. Shannon sagte zu den älteren Kindern, der 8-jährigen Heidi und dem 6-jährigen Thomas, »Ihr müsst beten. Wir brauchen die Hilfe des himmlischen Vaters, um sicher nach Hause zu kommen. Betet, dass wir nicht stecken bleiben oder von der Straße abkommen.« Ihre Hände zitterten, als sie das Lenkrad umfasste. Doch konnte sie hören, wie die Kinder auf dem Rücksitz immer wieder leise ihre Gebete flüsterten. »Vater im Himmel, bitte hilf uns, dass wir sicher nach Hause kommen. Bitte hilf uns, dass wir nicht von der Straße abkommen.« Mit der Zeit beruhigten sich die Kleinen dank der Gebete und hörte gerade auf zu weinen, als die Familie erfuhr, dass die Straße gesperrt und eine Weiterfahrt unmöglich war. Shannon wendete sich ab, vorsichtig, und suchte sich und den Kleinen für die Nacht ein Motel. Nachdem sie im Hotel angekommen waren, knieten sich alle hin und dankten dem Vater im Himmel dafür, dass sie in Sicherheit waren. An jenem Abend brachte eine Mutter ihren Kindern bei, welche Macht darin liegt, am Gebet festzuhalten. Welche Prüfungen stehen unseren Kindern bevor? So wie Joseph Smith können auch unsere Kinder den Mut aufbringen, alles zu tun, was getan werden muss. Wenn wir darum besorgt sind, sie an die Hand zu nehmen und ihnen den Plan des himmlischen Vaters nahebringen, indem wir mit ihnen beten und in den Heiligen Schriften lesen, werden sie wissen, woher sie kommen, warum sie hier sind und wohin sie einst gehen werden. Im vergangenen Frühjahr schauten mein Mann und ich bei einem Fußballspiel zu, bei dem unser vierjähriger Enkel mitspielte. Man konnte die Begeisterung auf dem Spielfeld spüren, als die Spieler hin und her rannten, um dem Ball nachzujagen. Als der Schlusspfiff ertönte, wussten die Spieler nicht, wer nun eigentlich gewonnen und wer verloren hatte. Sie hatten einfach nur Fußball gespielt. Die Trainer forderten die Spieler auf, den Spielern der gegnerischen Mannschaft die Hand zu reichen. Dann geschah etwas recht Bemerkenswertes. Der Trainer bat alle Anwesenden, Spalier zu stehen. Alle Eltern, Großeltern und weiteren Zuschauern, die das Spiel angesehen hatten, erhoben sich und bildeten zwei gegenüberstehende Reihen. Dann hoben alle ihre Arme und bildeten so eine Brücke. Die Kinder kreischten vor Vergnügen, und als sie an den jubelnden Erwachsenen den Weg entlang rannten, den die Zuschauer gebildet hatten, gleich darauf waren auch die Kinder aus der gegnerischen Mannschaft an der Reihe und alle, Gewinner wie Verlierer, erfreuten sich, den Siegestunnel hindurchzurennen und dabei bejubelt zu werden. Vor meinem geistigen Auge sah ich noch etwas anderes. Mir war es, als sehe ich Kinder, die nach dem Plan lebten, den der Vater im Himmel für jedes einzelne Kind aufgestellt hat. Sie liefen den engen und schmalen Pfad entlang, vorbei an den ausgestreckten Armen der Zuschauer, die sie lieb hatten, und jeder verspürte, welche Freude es macht, auf dem Pfad zu bleiben. Jakob sagte, »O, wie groß der Plan unseres Gottes! Der Heiland zeigte uns den rechten Weg. Ich bezeuge, dass wir, wenn wir an unseren Kindern festhalten und uns vom Erlöser führen lassen, alle in unser himmlisches Zuhause zurückkehren und sicher in den Armen des himmlischen Vaters geborgen sein werden. Im Namen Jesu Christi. Amen.
I am a convert to the church.
Ich bin ein Bekehrter in der Kirche. Ich bin so dankbar dafür, dass Gott meine Gebete erhört hat und mir die Erkenntnis und ein starkes Zeugnis davon gegeben hat, dass Joseph Smith ein Prophet Gottes ist. Ehe ich mich entschied, mich in der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, taufen zu lassen, befasste ich mich mit den Auszügen aus der Lebensgeschichte von Joseph Smith. Immer wenn ich einen Absatz aufmerksam gelesen hatte, betete ich. Wenn Sie das auch machen möchten, könnten Sie dafür 14 Stunden brauchen. Nachdem ich gelesen, darüber nachgedacht und gebetet hatte, gab mir der Herr die Zusicherung, dass Joseph Smith sein Prophet war. Ich bezeuge Ihnen, dass Joseph Smith ein Prophet ist. Und weil ich diese Antwort vom Herrn empfangen habe, weiß ich auch, dass alle seine Nachfolger Propheten sind. Welch großer Segen ist es doch, heutzutage Propheten zu haben. Warum ist es wichtig, lebende Propheten zu haben, die die wahre Kirche Jesu Christi und ihre Mitglieder führen? Im Schriftenführer finden wir die Definition des Wortes Prophet: jemand, der von Gott berufen ist und für ihn spricht. Als Bote Gottes empfängt ein Prophet Gebote, Prophezeiungen und Offenbarungen von Gott. Es ist ein großer Segen, die Worte, Gebote und Anweisungen des Herrn in diesen schwierigen Zeiten auf der Erde zu empfangen. Der Prophet kann dazu inspiriert sein, zum Nutzen der Menschheit die Zukunft zu sehen. Uns wird gesagt, nichts tut Gott, der Herr, ohne dass er seinen Knechten, den Propheten, zuvor seinen Ratschluss offenbart hat. Diesem Vers entnehmen wir, dass der Herr seinen Propheten restlos alles offenbart, was er uns nach seinem Empfinden mitteilen muss. Durch seinen Propheten wird er uns seinen Willen enthüllen und uns belehren. Der Herr hat uns verheißen, wenn wir den heiligen Propheten glauben, sollen wir ewiges Leben haben. Im 6. Glaubensartikel verkünden wir, dass wir an Propheten glauben. Glaube bedeutet hier, dem Propheten zu vertrauen und zu glauben und dem Folge zu leisten und das zu tun, wozu er uns auffordert. 1980, als Präsident Ezra Taft Benson Präsident des Rates der 12 Apostel war, hielt er bei einer Andacht im Marriott Center der BYU eine eindrucksvolle Ansprache über Gehorsam gegenüber den Propheten. Sie trug den Titel 14 Grundsätze, wie man dem Propheten folgt, und bewegte mich sehr. Ich war glücklich, dass ich die Entscheidung getroffen hatte, den Rest meines Lebens den Propheten zu folgen, als ich die Taufe in der wahren Kirche des Herrn annahm. Ich möchte Ihnen einige der Grundsätze nennen, die Präsident Benson aufgezählt hat. Erstens, der Prophet ist der Einzige, der in allem für den Herrn spricht. In der heutigen Zeit hat der Prophet Gottes uns dazu aufgefordert, unseren Nächsten zu lieben, zu dienen, uns um die heranwachsende Generation zu kümmern, die Inaktiven oder weniger Aktiven zu retten und noch manches andere zu tun, was der Prophet als Priorität genannt hat. Es muss uns bewusst werden, dass dies die Prioritäten Gottes sind und dass der Prophet Gottes Stimme ist, um dies der Kirche und der Welt mitzuteilen. Uns wird geraten, all seinen Worten und Geboten Beachtung zu schenken. Uns wird auch gesagt, denn sein Wort sollt ihr empfangen, als sei es aus meinem eigenen Mund, voller Geduld und Glauben. Denn wenn ihr dies alles tut, werden die Pforten der Hölle euch nicht überwältigen, ja, und der Herr Gott wird die Mächte der Finsternis vor euch zerstreuen und die Himmel zu eurem Guten und um der Herrlichkeit seines Namens willen erbeben lassen. Zweiter Grundsatz. Der lebende Prophet ist für uns wichtiger als die heiligen Schriften. Der lebende Prophet empfängt speziell für uns Offenbarungen. Ich erinnere mich an viele Situationen, in denen ich miterleben durfte, wie die Diener des Herrn ganz konkrete Dinge für eine Stadt oder ein Land ansprachen. Ich erinnere mich an mindestens 3 lebende Propheten, Seher und Offenbarer, die über mein Land, Brasilien, gesprochen haben. Einer dieser Diener sagte, dass Brasilien eine große Wirtschaftsmacht in der Welt werden würde, frei von Inflation. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir jeden Monat eine 2-stellige Inflationsrate. Viele taten sich schwer, das zu glauben, was der Prophet gesagt hatte. Aber ich glaubte daran. Brasilien hat nun seit vielen Jahren in Folge eine Inflationsrate von nur etwa 5%. Brasilien ist jetzt die neuntgrößte Wirtschaftsmacht der Welt und dem Land geht es gut. Dritter Grundsatz. Der lebende Prophet ist für uns wichtiger als ein verstorbener Prophet. In den Schriften finden wir eine großartige Lehre zu diesem Punkt. Zur Zeit Noachs war es für die Menschen leichter, den toten Propheten zu glauben, aber es fiel ihnen schwer, Noach zu glauben. Wir wissen, dass sie wegen ihres Unglaubens die Flut nicht überlebten. Vierter Grundsatz. Der Prophet wird die Kirche niemals in die Irre führen. Auch hier lernen wir etwas von den lebenden Propheten. Präsident Wilford Woodruff hat gesagt, der Herr wird niemals zulassen, dass ich oder irgendein anderer Mann, der als Präsident dieser Kirche dasteht, sie in die Irre führt. Das ist nicht Teil des Plans. Das hat Gott nicht im Sinn. Wenn ich das versuchte, würde der Herr mich von meinem Platz entfernen, und das wird er auch mit jedem anderen tun, der versucht, die Menschenkinder von den Aussprüchen Gottes und von ihrer Pflicht weg in die Irre zu führen. Fünfter Grundsatz. Der Prophet kann jederzeit über ein beliebiges Thema sprechen oder in einer beliebigen Sache etwas unternehmen, ohne dass er dazu eine spezielle irdische Schulung oder irgendwelche Diplome bräuchte. Der Herr berief einen jungen Mann, Joseph Smith, seine Kirche wiederherzustellen. Meinen Sie, der junge Joseph Smith war ein Doktor der Theologie oder der Naturwissenschaften? Wir wissen, dass er ein einfacher und akademisch nicht ausgebildeter junger Mann war. Aber er war vom Herrn erwählt und er erhielt vom Herrn alles, was notwendig war, um die Berufung als Prophet der Wiederherstellung zu erfüllen und sie groß zu machen. Präsident Benson fuhr fort. Sechstens, der Prophet muss nicht sagen, so spricht der Herr, um uns Heilige Schrift zu verkünden. Siebtens, der Prophet sagt uns, was wir wissen müssen, aber nicht immer das, was wir hören wollen. Und dann zitierte Präsident Benson aus 1. Nephi 16, Verse 1 und 3. Und nun begab es sich, nachdem ich, Nephi, mit meinen Worten an meine Brüder zu Ende gekommen war, siehe, da sprachen sie zu mir, du hast uns Hartes verkündet, mehr als wir ertragen können. Und nun, meine Brüder, wenn ihr rechtschaffen wärt und bereit, auf die Wahrheit zu hören und ihr Beachtung zu schenken, damit ihr untadelig vor Gott wandeln könnt, dann würdet ihr nicht wegen der Wahrheit murren und sagen, du sprichst Hartes gegen uns. Achter Grundsatz. Für den Propheten gelten nicht die Grenzen menschlicher Vernunft. Erscheint es vernünftig, einen Aussätzigen zu heilen, indem man ihm sagt, er solle sich 7-mal in einem bestimmten Fluss waschen? Und doch forderte der Prophet Elisha einen Aussätzigen genau dazu auf und der Aussätzige wurde geheilt. Anschließend nannte Präsident Benson noch weitere Grundsätze, die den Gehorsam gegenüber den Propheten betreffen. Ich werde die letzten 6 vorlesen und bitte Sie, bei Ihrem nächsten Familienabend diese Grundsätze in den Worten und Lehren der lebenden Propheten sehr und offenbarer zu sehen, die während dieser Generalkonferenz gesprochen werden. Neuntens, der Prophet kann Offenbarung in jeder Frage empfangen, ob zeitlich oder geistig. Zehntens, der Prophet kann sich durchaus zu politischen Angelegenheiten äußern. Elftens, 2 Gruppen fällt es am schwersten, den Propheten zu folgen, den Stolzen, die gelehrt sind und den Stolzen, die reich sind. 12. Der Prophet ist in der Welt und bei denen, die weltlich gesinnt sind, nicht unbedingt beliebt. 13. Der Prophet und seine Ratgeber bilden die erste Präsidentschaft der Kirche, das höchste Kollegium in der Kirche. 14. Wer dem Propheten und der Präsidentschaft, dem lebenden Propheten und der ersten Präsidentschaft folgt, wird gesegnet. Wer sie verwirft, muss leiden. Wir genießen den Vorzug, bei dieser wunderbaren Generalkonferenz die Worte unserer lebenden Propheten sehr und offenbarer zu hören. Sie werden den Willen des Herrn für uns, sein Volk, verkünden. Sie werden das Wort Gottes und seinen Rat an uns weitergeben. Hören Sie gut hin und beachten Sie Ihre Weisungen und Vorschläge, und ich bezeuge Ihnen, dass Sie dafür gesegnet werden. Jesus ist der Messias, unser Erretter und Erlöser. Thomas S. Monson ist der lebende Prophet Gottes, und die erste Präsidentschaft und das Kollegium der 12 Apostel sind Propheten, Seher und Offenbarer. Im Namen Jesu Christi. Amen.
The choir and congregation.
Der Chor und die Anwesenden singen nun gemeinsam das Lied Stimmt die Schulter an das Rad, Nummer 165 im Deutschen Gesangbuch. Nach dem Lied spricht Bruder David McConkie, erster Ratgeber in der Präsidentschaft der Sonntagsschule, zu uns. Ihm folgt Elder D. Todd Christofferson vom Kollegium der 12 Apostel. Im Anschluss singt der Chor das Lied Geschichten von Jesus.
Dies ist die 180. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage.
Als
Mitglied der Präsidentschaft der Sonntagsschule habe ich den Eindruck, ich solle heute Morgen zur Begrüßung sagen, Guten Morgen, liebe Schüler. Meine Botschaft richtet sich heute an alle, die als Lehrer berufen sind, ganz gleich in welcher Organisation Und ganz gleich, ob Sie sich erst kürzlich der Kirche angeschlossen oder schon viele Jahre Lehrerfahrung haben. Ich will weniger darüber sprechen, wie man lehrt, als darüber, wie man lernt. Zwischen dem, was ein Lehrer sagt, und dem, was die Schüler hören oder dazulernen, kann ein beträchtlicher Unterschied bestehen. Denken Sie einmal kurz an einen Lehrer, der großen Einfluss auf Sie hatte. Was machte ihn aus, weswegen Sie sich noch an das erinnern, was er lehrte, sodass Sie selbst die Wahrheit herausfinden, Ihre Entscheidungsfreiheit ausüben und selbst handeln wollten, anstatt nur auf sich einwirken zu lassen? In anderen Worten, dass Sie dazulernen wollten. Was hatte dieser Lehrer an sich, was ihn von den anderen unterschied? Ein erfolgreicher Lehrer und Autor hat einmal gesagt, das Wichtigste beim Lernen ist die Einstellung des Lehrers. Beachten Sie, beim Lernen ist es nicht so wichtig, wie viele Jahre ein Lehrer bereits der Kirche angehört, wie viel Erfahrung er beim Unterrichten hat oder gar wie groß seine Evangeliumskenntnis ist und welche Unterrichtsmethoden er kennt. Das Wichtigste ist die Einstellung und der Geist, mit dem man unterrichtet. In einer weltweiten Führerschaftsschulung hat Elder Jeffrey R. Holland die folgende Begebenheit erzählt. Seit Jahren mag ich die Geschichte, die Präsident Packer über den Sonntagsschullehrer aus der Jugend von William E. Barrett erzählt hat. Ein älterer dänischer Bruder wurde berufen, eine Klasse voller Lausbuben zu unterrichten. Er beherrschte die Sprache nicht sonderlich gut, er hatte immer noch einen starken dänischen Akzent, war wesentlich älter und hatte große Farmerhände. Dennoch sollte er diese wilden 15-Jährigen unterrichten. In jeder Hinsicht schien das gar nicht gut aufzugehen. Aber Bruder Barrett hat immer gesagt, und das ist der Teil, den Präsident Packer zitiert, dass dieser Mann sie irgendwie über alle Hindernisse hinweg belehrt hat, dass er über alle Grenzen hinweg das Herz dieser 15-jährigen Bengel erreicht und ihr Leben verändert hat. Bruder Barrett hat dieses Zeugnis gegeben: Wir hätten unsere Hände am Feuer seines Glaubens wärmen können. Wer das Evangelium erfolgreich vermitteln will, liebt es auch. Er ist davon begeistert. Weil ihm seine Schüler am Herzen liegen, möchte er, dass es ihnen genauso geht wie ihm und dass sie das erleben, was er selbst erlebt hat. Das Evangelium vermitteln heißt, dass man die Liebe zum Evangelium weitergibt. Brüder und Schwestern, ein Lehrer erlernt seine Einstellung nicht. Das geschieht auf andere Weise. Wie entwickelt man also die nötige Einstellung, um ein guter Lehrer zu sein? Ich möchte 4 Grundsätze zum Evangeliumsunterricht ansprechen. Erstens, vertiefen Sie sich in die Heiligen Schriften. Wir können nicht etwas schätzen, was wir nicht kennen. Gewöhnen Sie es sich an, jeden Tag in den Schriften zu studieren, und zwar zusätzlich zur Unterrichtsvorbereitung. Bevor wir das Evangelium vermitteln können, müssen wir es kennen. Präsident Monson hat immer noch kostbare Erinnerungen an die Sonntagsschullehrerin seiner Kindheit. Er hat erzählt: Als kleiner Junge erlebte ich, welchen Einfluss eine sehr erfolgreiche und inspirierte Lehrerin hat, die einem zuhört und einen lieb hat. Sie hieß Lucy Gertsch. In der Sonntagsschule belehrte sie uns über die Erschaffung der Welt, den Fall Adams und das Sühnopfer Jesu. Sie brachte zum Unterricht Ehrengäste wie Mose, Josua, Petrus, Thomas, Paulus und natürlich Jesus mit. Obwohl wir sie nicht sahen, lernten wir doch, sie zu lieben, zu ehren und ihnen nachzueifern. Lucy Gertsch konnte diese Ehrengäste ins Klassenzimmer mitbringen, weil sie sie kannte. Sie waren liebe Freunde von ihr. Daher lernten ihre Schüler ebenfalls, sie zu lieben, zu ehren und ihnen nachzueifern. Der Herr sagte zu Hiram Smith: Trachte nicht danach, mein Wort zu verkünden, sondern trachte zuerst danach, mein Wort zu erlangen. Diese Ermahnung gilt für jeden von uns. Der Herr hat uns geboten, die Schriften zu erforschen, uns an ihnen zu weiden und sie wie einen Schatz zu hüten. Wenn wir aufrichtig nach dem Wort des Herrn suchen und darüber nachsinnen, wird sein Geist bei uns sein. Wir werden seine Stimme vernehmen. Kurz nachdem ich als Pfahlpräsident berufen wurde, wurden wir als Pfahlpräsidentschaft von einem Gebiet 70er geschult. Bei der Schulung stellte ich eine Frage, woraufhin er meinte: Das ist eine gute Frage. Schauen wir mal nach, ob wir die Antwort im Handbuch Anweisungen der Kirche finden. Wir schlugen das Handbuch auf und fanden dort die Antwort auf meine Frage. Etwas später in der Schulung stellte ich eine weitere Frage. Erneut erwiderte er, gute Frage, schauen wir im Handbuch nach. Ich habe es nicht gewagt, noch weitere Fragen zu stellen. Ich dachte, es sei am besten, einfach das Handbuch zu lesen. Ich habe mir seitdem überlegt, dass der Herr jedem von uns eine ähnliche Antwort geben könnte, wenn wir mit Problemen und Fragen zu ihm kommen. Er könnte sagen, das ist eine gute Frage. Lies einmal Alma 5 oder Lehre und Bündnisse, Abschnitt 76. Und du wirst dich erinnern, dass ich darüber schon einmal etwas gesagt habe. Brüder und Schwestern, es entspricht nicht der göttlichen Weltordnung, dass der Herr ständig einzeln wiederholt, was er bereits allen Menschen offenbart hat. In den Schriften stehen die Worte Christi. Sie sind die Stimme des Herrn. Wenn wir die Schriften studieren, lernen wir, die Stimme des Herrn zu hören. Zweitens, setzen Sie das um, was Sie lernen. Als Hiram Smith den Wunsch hatte, bei dem großen Werk der letzten Tage mitzuwirken, sagte der Herr zu ihm, siehe, dies ist dein Werk, meine Gebote zu halten, ja, mit all deiner Macht, ganzem Sinn und aller Kraft. Unsere wichtigste Aufgabe als Lehrer besteht darin, die Gebote mit aller Macht, ganzem Sinn und aller Kraft zu halten. Drittens, bemühen Sie sich um Hilfe vom Himmel. Bitten Sie den Herrn mit der ganzen Kraft Ihres Herzens um seinen Geist. In den Schriften steht, wenn ihr den Geist nicht empfangt, sollt ihr nicht lehren. Das heißt, selbst wenn Sie alle richtigen Lehrmethoden anwenden, können die Schüler ohne den Geist nicht richtig dazulernen. Die Aufgabe des Lehrers ist es, dem Einzelnen zu helfen, die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass er das Evangelium lernt, in ihm den Wunsch zu wecken, sich mit dem Evangelium zu befassen, es zu verstehen und entsprechend zu leben. Als Lehrer soll man sich also nicht so sehr auf die eigene Leistung konzentrieren, sondern darauf, anderen zu helfen, das Evangelium zu verstehen und danach zu leben. Wann haben Sie sich zum letzten Mal zum Beten niedergekniet und den Herrn nicht nur gebeten, Ihnen bei der Lektion zu helfen, sondern Sie erkennen zu lassen, was jeder einzelne Ihrer Schüler braucht? Keine Klasse ist so groß, dass wir nicht um Inspiration beten könnten, wie wir jeden Schüler erreichen. Es ist normal, dass ein Lehrer sich unzulänglich fühlt. Sie müssen begreifen, dass Alter, Reife und Bildung keine Voraussetzung dafür sind, mit dem Herrn und seinem Geist in Verbindung zu treten. Die Verheißungen des Herrn sind gewiss. Wenn Sie aufrichtig in den Schriften forschen und die Worte des Lebens beständig in Ihrem Sinn aufhäufen, wenn Sie von ganzem Herzen die Gebote halten und für jeden Schüler beten, dann werden Sie den Heiligen Geist als Begleiter haben und Offenbarung empfangen. Viertens, Brüder und Schwestern, es ist äußerst wichtig, dass wir unsere Entscheidungsfreiheit ausüben und ohne zu zögern nach den geistigen Eingebungen, die wir empfangen, handeln. Präsident Thomas S. Monson hat gesagt, wir beobachten, wir warten, wir horchen auf die sanfte, leise Stimme. Wer klug ist, hört auf sie, wenn sie spricht. Die Eingebungen des Geistes muss man unverzüglich befolgen. Sie dürfen sich nicht scheuen, ihre Entscheidungsfreiheit auszuüben und die Gedanken und Eindrücke, die der Geist ihnen ins Herz gibt, auch umzusetzen. Anfangs mag es ein wenig seltsam sein, aber ich verspreche Ihnen, die schönsten, erfreulichsten Erfahrungen erwarten Sie als Lehrer, wenn Sie sich dem Willen Gottes unterwerfen und die Eingebungen des Heiligen Geistes befolgen. Durch diese Erfahrungen wird Ihr Glaube gestärkt und Sie haben künftig noch mehr Mut, so zu handeln. Liebe Lehrer, Sie sind eines der großen Wunder dieser Kirche. Sie haben eine heilige Aufgabe. Wir haben Sie lieb und vertrauen Ihnen. Ich weiß, wenn wir in den Schriften forschen und ein würdiges Leben führen, sodass der Heilige Geist unser Begleiter sein kann, wird der Herr uns in unseren Berufungen und Aufgaben groß machen, damit wir unseren Auftrag vom Herrn erfüllen können. Ich bete darum, dass wir dies tun. Im Namen Jesu Christi. Amen.
As a youth, I visited the 1964
Als Jugendlicher besuchte ich 1964 die Weltausstellung in New York. Einer meiner liebsten Stände war der Pavillon unserer Kirche mit der eindrucksvollen Nachbildung der Turmspitzen des Salt Lake Temples. Dort sah ich zum ersten Mal den Film »Des Menschen Suche nach Glück«. Diese Darstellung des Erlösungsplans, kommentiert von Elder Richard L. Evans, hinterließ bei vielen Besuchern und bei mir einen starken Eindruck. Unter anderem sagte Elder Evans, »Das Leben bietet uns zwei wertvolle Gaben. Eine ist die Zeit, die andere die Entscheidungsfreiheit, die Freiheit, unsere Zeit so zu verwenden, wie wir es wollen. Es steht uns frei, die uns zugeteilte Zeit für lauter Nervenkitzel oder für niedrige Begierden aufzuwenden oder in unsere Habgier zu investieren. Das können wir frei entscheiden, aber damit machen wir kein Schnäppchen, denn nichts davon stellt uns dauerhaft zufrieden. Für jeden Tag, jede Stunde und jede Minute unseres sterblichen Lebens müssen wir eines Tages Rechenschaft ablegen. Dieses Leben ist die Zeit, da wir im Glauben wandeln und uns fähig erweisen müssen, das Gute dem Bösen vorzuziehen, das Richtige dem Falschen und immerwährendes Glück dem bloßen Vergnügen. Und unser ewiger Lohn hängt von unseren Entscheidungen ab. Ein Prophet Gottes hat gesagt, Menschen sind, damit sie Freude haben können. Eine Freude, die eine Fülle des Lebens einschließt, ein Leben, das dem Dienen geweiht ist, der Liebe und Harmonie in der Familie und den Früchten ehrlicher Mühe und die Annahme des Evangeliums Jesu Christi mit dessen Anforderungen und Geboten. Nur darin werden wir wahres Glück finden. Ein Glück, das nicht vergeht, sobald die Lichter erlöschen, die Musik verstummt und die Menschenmassen sich auflösen. Hier kommt zum Ausdruck, dass unser Erdenleben im Hinblick auf Zeit und Entscheidungen tatsächlich eine Treuhandschaft ist, die unser Schöpfer uns gewährt. Das Wort Treuhandschaft ruft uns Gottes Gesetz der Weihung in den Sinn, das in wirtschaftlicher Hinsicht eine Rolle spielt, aber darüber hinaus die Anwendung des zelestialen Gesetzes im Hier und Jetzt ist. Etwas zu weihen bedeutet, etwas auszusondern oder als heilig zu betrachten, einem heiligen Zweck gewidmet. Wahrer Erfolg stellt sich in diesem Leben ein, wenn wir unser Leben, das heißt unsere Zeit und unsere Entscheidungen, Gottes Absichten weihen. Damit gestatten wir ihm, uns zu unserer höchsten Bestimmung zu erheben. Ich möchte mit Ihnen fünf Bestandteile eines gottgeweihten Lebens betrachten. Reinheit, Arbeit, Achtung vor dem Körper, Dienen und Redlichkeit. Wie der Erlöser es vorgelebt hat, ist ein gottgeweihtes Leben ein reines Leben. Jesus ist der Einzige, der ein sündenloses Leben führte, aber diejenigen, die zu ihm kommen und sein Joch auf sich nehmen, haben Anspruch auf seine Gnade, durch die sie so werden, wie er ist, nämlich schuldlos und makellos. Mit großer Liebe bestärkt der Herr uns mit den Worten, »Kehrt um, all ihr Enden der Erde, und kommt zu mir«, und lasst euch in meinem Namen taufen, damit ihr durch den Empfang des Heiligen Geistes geheiligt werdet, damit ihr am letzten Tag makellos vor mir stehen könnt. Daher bedeutet Weihung auch Umkehr. Wir müssen Sturheit, Auflehnung und Ausflüchte aufgeben und uns stattdessen fügen, berichtigen lassen und alles annehmen, was der Herr von uns fordern mag. Dies nannte König Benjamin den natürlichen Menschen ablegen, den Einflüsterungen des Heiligen Geistes nachgeben und ein Heiliger werden durch das Sühnopfer Christi des Herrn. So jemand ist die ständige Gegenwart des Heiligen Geistes verheißen, eine Verheißung, die jedes Mal, wenn eine reuige Seele am Abendmahl des Herrn teilnimmt, in Erinnerung gerufen und erneuert wird. Elder B.H. Roberts hat diesen Vorgang so beschrieben. Wer so im Licht und in der Weisheit und Macht Gottes wandelt, wird sich am Ende durch die Kraft dieser Verbindung das Licht und die Weisheit und Macht Gottes zu eigen machen. Das strahlende Licht wird zu einer Kette, die ihn für immer an Gott bindet und Gott an ihn. Dies ist die Bedeutung der geheimnisvollen Worte des Messias. wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Etwas Größeres kann der Mensch nicht erreichen. Ein gottgeweihtes Leben ist ein arbeitsreiches Leben. Jesus wusste schon früh im Leben, dass er mit dem Werk seines Vaters befasst war. Gott selbst wird verherrlicht durch sein Werk, die Unsterblichkeit und das ewige Leben seiner Kinder zustande zu bringen. Natürlich haben wir den Wunsch, mit ihm an seinem Werk teilzuhaben. Und dabei muss uns klar sein, dass jede aufrichtige Arbeit ein Teil von Gottes Werk ist. Mit den Worten von Thomas Carlyle: Jede ehrliche Arbeit ist heilig. In jeder ehrlichen Arbeit, und sei es ein gediegenes Handwerk, liegt etwas Göttliches. Jegliche Arbeit, die auf Erden verrichtet wird, erreicht den Himmel. Gott hat es so vorgesehen, dass dieses sterbliche Dasein uns nahezu ständig Anstrengung abverlangt. Ich erinnere an die einfache Aussage des Propheten Joseph Smith: Durch ständige Arbeit konnten wir einen ausreichenden Lebensunterhalt beschaffen. Durch Arbeit erhalten und bereichern wir das Leben. Sie versetzen uns in die Lage, die Enttäuschungen des sterblichen Daseins zu überstehen. Schwer verdiente Errungenschaft vermitteln Selbstwertgefühl. Arbeit formt und verfeinert den Charakter, bringt Schönheit hervor und ist das Werkzeug für unseren Dienst am Nächsten und an Gott. Ein gottgeweihtes Leben ist gefüllt mit Arbeit, die manchmal monoton, untergeordnet oder unbeachtet sein mag, aber immer dazu dient, zu verbessern, zu ordnen, zu unterstützen, aufzubauen, zu betreuen, ein Ziel zu verfolgen. Nachdem ich nun die Arbeit so gerühmt habe, muss ich auch ein gutes Wort für die Freizeit einlegen. So wie ehrliche Mühe das Ausruhen erst zum Genuss macht, ist gesunde Erholung ein guter und ausgleichender Begleiter der Arbeit. Musik, Literatur, Kunst, Tanz, Schauspiel, Sport, all das kann Unterhaltung bieten, die das Leben bereichert und zu einem gottgeweihten Leben beiträgt. Dabei muss man wohl kaum erwähnt werden, dass vieles, was heute als Unterhaltung gilt, derb, erniedrigend, gewalttätig, betäubend oder zeitvergeudend ist. Und ich fange gerade erst an. Merkwürdigerweise kostet es manchmal große Anstrengung, eine erbauliche Freizeitbeschäftigung zu finden. Wenn Unterhaltung von einer Tugend zum Laster wird, zerstört sie das gottgeweihte Leben. Darum, gebt Acht, damit ihr nicht etwa urteilt, das, was böse ist, sei von Gott. Wer sein Leben Gott weiht, achtet seinen Körper als unvergleichliche Gabe, als göttliche Schöpfung im Abbild Gottes. Ein wesentlicher Zweck des irdischen Lebens ist, dass jeder Geist einen Körper erhält und lernt, in einer fleischlichen Hülle die sittliche Entscheidungsfreiheit auszuüben. Ein physischer Körper ist auch für die Erhöhung erforderlich, die nur in der vollkommenen Verbindung von Körper und Geist möglich ist. Wie wir es in unserem geliebten Herrn Jesus Christus sehen. In dieser gefallenen Welt ist manch ein Leben schmerzlich kurz, mancher Körper missgebildet, verletzt oder kaum lebensfähig. Und dennoch wird das Leben für jeden Geist lang genug dauern und jeder Körper hat Anspruch auf die Auferstehung. Wer glaubt, unser Körper sei nicht mehr als ein Zufallsprodukt der Evolution, fühlt sich weder Gott noch sonst jemandem gegenüber verantwortlich für das, was er mit seinem Körper macht oder ihm zufügt. Doch wir haben eine umfassende Perspektive, ein Zeugnis von der vorirdischen, der irdischen und der ewigen Existenz und müssen daher anerkennen, dass wir Gott im Hinblick auf diese Krönung seiner Schöpfung verpflichtet sind. Mit den Worten von Paulus: Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott habt? Ihr gehört nicht euch selbst, denn um einen teuren Preis seid ihr erkauft worden. Verherrlicht also Gott in eurem Leib. Wenn wir diese Wahrheiten und die Weisung von Präsident Thomas S. Monson bei der letzten Frühjahrsgeneralkonferenz beherzigen, werden wir unseren Körper gewiss nicht verunstalten, etwa durch eine Tätowierung, und auch nicht schwächen, etwa durch Drogen, oder ihn beflecken, etwa durch Unzucht, Ehebruch oder Unschicklichkeit. Da dieser Körper das Werkzeug unseres Geistes ist, ist es absolut notwendig, dass wir auf ihn Acht geben, so gut wir können. Wir sollen seine Kräfte dem Dienst Christi und dem Aufbau seines Werkes weihen. Paul sagte, angesichts des Erbarmens Gottes ermahne ich euch, meine Brüder, euch selbst als lebendiges und heiliges Opfer darzubringen, das Gott gefällt. Jesus hat uns gezeigt, dass man sein Leben Gott weiht, indem man dient. Wenige Stunden, ehe er die Qualen des Sühnopfers litt, wusch der Herr demütig seinen Jüngern die Füße und trug ihnen auf. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Amen, Amen, ich sage euch, der Sklave ist nicht größer als sein Herr, und der Abgesandte ist nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Diejenigen, die aufmerksam sind und im Stillen Gutes tun, zeigen uns, was Weihung bedeutet. Niemand in unserer Zeit verkörpert diesen Wesenszug im Alltag vollkommener als Präsident Thomas S. Monson. Er hat gelernt, so gut hinzuhören, dass er sogar das leiseste Flüstern des Heiligen Geistes erkennt, der auf die Not eines Menschen hinweist, dem er beistehen und helfen kann. Oft sind dies ganz einfache Taten, die jemanden bestätigen, dass Gott ihn liebt und ihn kennt. Und Thomas Monson handelt immer. Auch meine Großeltern, Alexander DeWitt und Louis Vickery Christofferson, sind für mich ein Beispiel für diese Weihung. Großvater war ein starker Mann und beherrschte die Schafschuhe in einer Zeit, als es noch keine elektrischen Scheren gab. Er war so gut darin, dass er einmal sagte, an einem Tag schor ich 287 Schafe und hätte über 300 geschafft, wenn uns nicht die Schafe ausgegangen wären. Im Laufe des Jahres 1919 schor er über 12.000 Schafe und verdiente damit etwa $2.000. Mit dem Geld hätte er seinen Hof beträchtlich vergrößert und sein Haus ausgebaut, wenn er nicht von den Brüdern in die Südstaatenmission berufen worden wäre. Louis unterstützte ihn von ganzem Herzen und er nahm die Berufung an. Er ließ seine Frau, die gerade mit ihrem ersten Sohn, meinem Vater, schwanger war, und seine drei Töchter mit dem Lohn von der Schafschur zurück. Bei seiner freudigen Rückkehr nach 2 Jahren stellte er fest, unsere Ersparnisse haben die beiden Jahre hindurch gereicht und es sind $29 übrig geblieben. Wer sein Leben Gott weiht, lebt redlich. Man sieht es bei einem Mann und einer Frau, die die Ehegelübde in völliger Treue einhalten. Man sieht es bei einem Vater und einer Mutter, denen es offensichtlich am wichtigsten ist, ihre Ehe zu pflegen und für das körperliche und geistige Wohlergehen ihrer Kinder zu sorgen. Man sieht es bei den Menschen, die ehrlich sind. Vor Jahren lernte ich 2 Familien kennen, die im Begriff waren, ein gemeinsames Wirtschaftsunternehmen aufzulösen. Die beiden Inhaber, 2 Männer, die Freunde waren und derselben christlichen Gemeinde angehörten, hatten die Firma Jahre zuvor gegründet. Sie kamen in der Regel als Geschäftspartner sehr gut miteinander aus, doch als sie älter wurden und die nächste Generation sich mehr und mehr beteiligte, traten Konflikte auf. Schließlich entschieden alle Beteiligten, dass das Beste sei, das Vermögen aufzuteilen und getrennte Wege zu gehen. Einer der beiden Geschäftsgründer ersann mit seinen Anwälten einen listigen Plan, um bei der Geschäftsauflösung für sich einen großen finanziellen Vorteil herauszuholen, auf Kosten des anderen Partners und dessen Söhne. Bei einem Treffen der beiden Parteien beklagte sich ein Sohn über diese unfaire Behandlung und appellierte an die Ehre und den christlichen Glauben des ersten Partners. »Du weißt, dass das nicht richtig ist«, sagte er. »Wie kannst du jemanden so übervorteilen, erst recht einen Glaubensbruder?« Darauf entgegnete der Anwalt des ersten Partners, »Ach, werd erwachsen, wie kann man nur so naiv sein?« Redlichkeit hat nichts mit Naivität zu tun. Naiv ist es, zu meinen, man sei Gott gegenüber nicht verantwortlich. Der Erlöser hat verkündet, mein Vater hat mich gesandt, damit ich auf das Kreuz emporgehoben würde und alle Menschen zu mir zöge, damit, wie ich von den Menschen emporgehoben wurde, die Menschen ebenso vom Vater emporgehoben würden, um vor mir zu stehen, um nach ihren Werken gerichtet zu werden, ob sie gut seien oder ob sie böse seien. Wer sein Leben Gott weiht, sucht nicht seinen Vorteil, sondern hält er die andere Wange hin, und wenn man ihm das Hemd wegnehmen will, gibt er seinen Mantel auch noch dazu. Der strengste Tadel des Erlösers galt den Heuchlern. Heuchelei ist schrecklich zerstörerisch. Nicht nur für den Heuchler, sondern für alle, die sein Verhalten sehen und davon wissen, besonders für Kinder. Heuchelei zerstört den Glauben, während Aufrichtigkeit den Nährboden darstellt, in dem die Saat des Glaubens gedeihen kann. Ein gottgeweihtes Leben ist etwas Wunderbares. Es gibt Kraft und innere Ruhe, die wie ein sehr fruchtbarer Baum sind, der in gutes Land an einem reinen Strom gepflanzt ist und viel köstliche Frucht bringt. Vor allem hat jemand, der sein Leben Gott weiht, Einfluss auf andere, insbesondere auf diejenigen, die ihm nahestehen und ihm viel bedeuten. Das gottgeweihte Leben vieler, die vor uns waren, und anderer, die unter uns leben, hat dazu beigetragen, die Grundlage für unser Glück zu legen. Ebenso wird ihr gottgeweihtes Leben zukünftigen Generationen Mut machen, und sie werden wissen, dass sie ihnen zu verdanken haben, dass sie das besitzen, worauf es wirklich ankommt. Mögen wir uns selbst als Söhne und Töchter Gottes weihen, damit wir, wenn er erscheinen wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Damit wir diese Hoffnung haben, das erbitte ich im Namen Jesu Christi. Amen.
We are grateful to the Tabernacle Choir.
Wir danken dem Tabernakelchor, den Dirigenten und den Organisten für die schöne Musik am heutigen Morgen. Der Schlusssprecher in dieser Versammlung ist Präsident Dieter F. Uchtdorf, zweiter Ratgeber in der ersten Präsidentschaft. Nach Präsident Uchtdorfs Worten singt der Chor das Lied »Der Morgen naht«. Das Schlussgebet spricht dann Elder Eduardo Gavaret von den 70ern und die Konferenz wird auf heute Nachmittag 14 Uhr vertagt. Präsident Uchtdorf.
It's remarkable how much we can learn about life.
Es ist bemerkenswert, was man durch die Beobachtung der Natur über das Leben lernen kann. Anhand von Baumringen beispielsweise können Forscher fundierte Schätzungen über das Klima und die Wachstumsbedingungen anstellen, die vor Hunderten oder gar Tausenden von Jahren herrschten. Beschäftigt man sich mit dem Wachstum der Bäume, stellt man fest, dass Bäume in Zeiten mit idealen Bedingungen eine normale Wachstumsgeschwindigkeit zeigen. In Zeiten, in denen die Wachstumsbedingungen nicht ideal sind, verlangsamt sich das Wachstum für Bäume hingegen und sie stecken ihre gesamte Kraft in das Wesentliche zum Überleben Notwendige. Nun denken Sie vielleicht, das ist ja alles gut und schön, aber was hat das mit dem Steuern eines Flugzeugs zu tun?
Well,
das kann ich Ihnen erklären. Saßen Sie schon einmal in einem Flugzeug, das in Turbulenzen geriet? Meist entstehen solche Turbulenzen durch eine plötzliche Veränderung der Luftbewegung, wodurch das Flugzeug absackt, schlingert und schwankt. Flugzeuge sind zwar so gebaut, dass sie weit heftigeren Turbulenzen standhalten, als man jemals auf einem regulären Flug erleben wird, aber für die Passagiere kann das dennoch sehr beunruhigend sein. Was denken Sie, was ein Pilot unternimmt, wenn er in Turbulenzen gerät? Ein Flugschüler meint vielleicht, eine höhere Geschwindigkeit sei eine gute Strategie, weil er dann schneller durch die Turbulenzen käme. Aber das könnte das Falsche sein. Berufspiloten wissen, dass es eine optimale Geschwindigkeit gibt, mit der man beim Durchfliegen der Turbulenzen deren negative Auswirkungen minimiert. In den meisten Fällen bedeutet das, die Geschwindigkeit zu verringern. Das gleiche Prinzip gilt für Temposchwellen auf der Straße. Deshalb ist es ein kluger Rat, die Geschwindigkeit ein wenig zu drosseln, den Kurs beizubehalten und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, wenn widrige Bedingungen herrschen. Diese einfache, doch ganz entscheidende Lektion müssen wir lernen. Sie mag uns in Verbindung mit Bäumen oder Turbulenzen logisch erscheinen, aber es ist erstaunlich, wie leicht es ist, dieses Prinzip zu missachten, wenn es darum geht, es im täglichen Leben umzusetzen. Wenn die Belastungen zunehmen, wenn wir in Bedrängnis geraten oder einen Schicksalsschlag erleben, dann versuchen wir allzu oft, dasselbe hektische Tempo beizubehalten oder sogar noch zu beschleunigen, weil wir irgendwie meinen, je rasanter wir vorgehen, desto besser kämen wir zurecht. Ein Merkmal des modernen Lebens scheint zu sein, dass wir uns ungeachtet aller Turbulenzen oder Hindernisse mit immer schnellerer Geschwindigkeit bewegen. Seien wir einmal ehrlich, es ist doch ziemlich leicht, betriebsam zu sein. Wir alle können uns eine Aufgabenliste vorstellen, die unserem Terminkalender sprengt. Manche meinen vielleicht sogar, ihr Selbstwert sei von der Länge ihrer Aufgabenliste abhängig. Sie stopfen die Lücken in ihrem Zeitplan mit unzähligen Sitzungen und Details voll, selbst wenn sie unter Anspannung stehen. Da sie ihr Leben unnötig verkomplizieren, sind sie häufig zunehmend frustriert. Sie empfinden kaum noch Freude und sehen wenig Sinn in ihrem Leben. Es heißt, dass jede Tugend, die man übertreibt, zum Laster werden kann. Unsere Trage zu überfrachten wäre sicher ein Beispiel dafür. Man kann einen Punkt erreichen, wo Meilensteine zu Mühlsteinen werden und Ziele zum Klotz am Bein. Wer klug ist, erkennt die Lehren, die man aus den Baumringen und den Turbulenzen ziehen kann und wendet sie an. Er widersteht der Versuchung, sich in der hektischen Hast des Alltags zu verfangen. Er folgt dem Rat, es gibt Wichtigeres im Leben, als es immer schneller zu verbringen. Kurz gesagt, er konzentriert sich auf das, was am wichtigsten ist. Elder Dallin H. Oaks sagte vor kurzem bei einer Generalkonferenz, wir müssen einiges, was gut ist, aufgeben, um etwas anderes zu wählen, was besser oder am besten ist, weil wir dadurch Glauben an den Herrn Jesus Christus entwickeln und unsere Familie stärken. Die Suche nach dem, was am besten ist, führt unweigerlich zu den elementaren Grundsätzen des Evangeliums Jesu Christi, zu den einfachen, schönen Wahrheiten, die unser liebevoller, ewiger und allwissender Vater im Himmel offenbart hat. Diese grundlegenden Lehren und Prinzipien bieten, obwohl sie so einfach sind, dass ein Kind sie verstehen kann, die Antwort auf die schwierigsten Fragen des Lebens. Einfachheit bringt eine Schönheit und Klarheit mit sich, die wir manchmal in unserem Verlangen nach komplexen Lösungen nicht zu schätzen wissen. Ein Beispiel. Bald nachdem Astronauten und Kosmonauten die Erde umkreisen konnten, stellte man fest, dass ein Kugelschreiber im Weltraum nicht funktionierte. Also machten sich ein paar sehr kluge Leute daran, dieses Problem zu lösen. Man brauchte zwar Tausende von Stunden und viele Millionen Dollar, doch schließlich wurde ein Stift entwickelt, der überall, bei jeder Temperatur und auf fast jeder Oberfläche schreiben konnte. Doch wie kamen die Astronauten und Kosmonauten zurecht, bis das Problem gelöst war? Sie benutzten einfach einen Bleistift. Leonardo da Vinci soll einmal gesagt haben, Einfachheit ist die höchste Stufe der Vollendung. Wenn wir die elementaren Grundsätze im Plan des Glücklichseins, im Erlösungsplan betrachten, erkennen wir an seiner Klarheit und Einfachheit, wie erhaben und schön die Weisheit des himmlischen Vaters ist und wissen diese zu schätzen. Wenn wir dann unsere Wege nach seinen Wegen ausrichten, sind wir dabei, selbst Weisheit zu erlangen. Man erzählt sich, dass der berühmte Footballtrainer Vince Lombardi am ersten Trainingstag immer ein Ritual vollzog. Er hielt einen Football hoch, zeigte ihn den Spielern, die ja schon seit vielen Jahren Football spielten, und sagte, meine Herren, dies ist ein Football. Er sprach über die Form und die Größe des Balls und wie man ihn kickt, trägt und wirft. Dann ging er mit der Mannschaft aufs leere Spielfeld und sagte, das ist ein Footballfeld. Er ging mit den Spielern über das Spielfeld, beschrieb die Abmessungen, die Form, die Spielregeln und wie das Spiel gespielt wird. Dieser Trainer wusste, dass selbst erfahrene Spieler, ja die ganze Mannschaft, nur dann sehr gut werden konnte, wenn sie die Grundlagen beherrschten. Sie könnten wohl ihre Zeit damit zubringen, raffinierte Spielzüge einzuüben, aber wenn sie die wesentlichen Grundlagen des Spiels nicht beherrschten, würden sie niemals die Meisterschaft gewinnen. Ich denke, dass die meisten von uns instinktiv erfassen, wie wichtig die Grundlagen sind. Wir lassen uns nur manchmal von so vielem ablenken, was verlockender erscheint. Druckerzeugnisse, vielerlei Medienquellen, elektronische Geräte und Apparate, bei richtiger Nutzung ausnahmslos hilfreich, können zur schädlichen Ablenkung oder gnadenlosen Isolationszelle werden. Doch inmitten der unzähligen Stimmen und Möglichkeiten steht der demütige Mann aus Galiläa mit ausgestreckten Händen. Er wartet. Seine Botschaft ist ganz einfach. Komm und folge mir nach. Er spricht nicht über ein lautes Megafon, sondern mit einer sanften, leisen Stimme. Die grundlegende Evangeliumsbotschaft kann so leicht untergehen inmitten der Informationsflut, die uns von allen Seiten überschwemmt. In den heiligen Schriften und den Worten der lebenden Propheten liegt der Nachdruck auf den elementaren Grundsätzen und Lehren des Evangeliums. Wir wenden uns diesen elementaren Grundsätzen, den reinen Lehren, deshalb wieder zu, weil sie das Tor zur Wahrheiten von tiefer Bedeutung sind.
They are the door to experience.
Sie sind die Erfahrungen, die so bedeutsam sind, dass sie unsere Auffassungsgabe sonst übersteigen würden. Diese schlichten, grundlegenden Prinzipien sind der Schlüssel dazu, mit Gott und den Mitmenschen in Harmonie zu leben. Sie sind die Schlüssel, die die Fenster des Himmels öffnen. Sie führen uns zu dem Frieden, der Freude und der Erkenntnis, die der Vater im Himmel seinen Kindern, die ihn hören und ihm gehorchen, verheißen hat. Meine lieben Brüder und Schwestern, wir tun gut daran, das Tempo ein wenig zu drosseln, mit der für unsere Umstände optimalen Geschwindigkeit voranzugehen, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren, emporzublicken und klar zu erkennen, was am wichtigsten ist. Beachten wir doch die grundlegenden Weisungen, die der Vater im Himmel seinen Kindern gegeben hat, die das Fundament bilden für ein reiches, fruchtbringendes irdisches Leben mit den Verheißungen auf ewiges Glück. Sie werden uns anleiten, alles in Weisheit und Ordnung zu tun, denn es ist nicht erforderlich, dass wir schneller laufen, als wir Kraft haben. Aber es ist ratsam, dass wir eifrig sind und dadurch den Preis gewinnen. Meine lieben Brüder und Schwestern, eifrig das zu tun, was am wichtigsten ist, führt uns zum Erlöser der Welt. Deshalb reden wir von Christus. Wir freuen uns über Christus. Wir predigen von Christus. Wir prophezeien von Christus, damit wir wissen mögen, von welcher Quelle wir Vergebung unserer Sünden erhoffen können. In der Komplexität, Verwirrung und Hektik der modernen Lebensweise ist dies der vortrefflichere Weg. Was sind also die Grundlagen? Wenn wir uns an unseren Vater im Himmel wenden und nach seiner Weisheit trachten, um zu wissen, was am wichtigsten ist, erfahren wir immer wieder, wie entscheidend diese vier Beziehungen sind. Zu unserem Gott, zu unserer Familie, zu unseren Mitmenschen und zu uns selbst. Wenn wir bereitwillig unser Leben überdenken, werden wir erkennen, wo wir von dem vortrefflicheren Weg abgekommen sind. Die Augen unseres Verständnisses werden aufgetan und wir begreifen, was wir tun müssen, um unser Herz zu reinigen und unser Leben wieder richtig auszurichten. Erstens, unsere Beziehung zu Gott ist überaus heilig und am allerwichtigsten. Wir sind seine Geistkinder, er ist unser Vater. Er möchte, dass wir glücklich werden. Wenn wir ihn suchen, wenn wir von seinem Sohn Jesus Christus lernen, wenn wir unser Herz für den Einfluss des Heiligen Geistes öffnen, finden wir im Leben mehr Halt und Sicherheit. Wir verspüren mehr Frieden, Freude und Erfüllung, wenn wir unser Bestes geben, um nach Gottes ewigem Plan zu leben und seine Gebote zu halten. Wir verbessern unsere Beziehung zum Vater im Himmel, indem wir von ihm lernen, mit ihm sprechen, von unseren Sünden umkehren und engagiert Jesus Christus nachfolgen. Denn niemand kommt zum Vater außer durch Christus. Um unsere Beziehung zu Gott zu festigen, müssen wir etwas Zeit auf sinnerfüllte Weise nur mit ihm verbringen. In der Stille uns auf das tägliche persönliche Gebet und Schriftstudium konzentrieren, immer danach streben, würdig für einen Tempelschein zu sein. Dies sind kluge Investitionen unserer Zeit und Mühe, um dem Vater im Himmel näher zu kommen. Beachten wir die Aufforderung des Psalmisten. Lasst ab und erkennt, dass ich Gott bin. Unsere zweitwichtigste Beziehung ist die zu unserer Familie. Da kein anderweitiger Erfolg ein Versagen in der Familie wettmachen kann, muss uns unsere Familie sehr wichtig sein. Wir schaffen tiefe und liebevolle Beziehungen in der Familie durch ganz schlichte gemeinsame Erlebnisse, etwa gemeinsame Mahlzeiten, den Familienabend und einfach miteinander Spaß zu haben. In der Beziehung zur Familie wird Liebe in Wirklichkeit so buchstabiert. Z-E-I-T. Zeit. Sich Zeit füreinander zu nehmen, ist der Schlüssel für Harmonie in der Familie. Wir sprechen lieber miteinander als übereinander. Wir lernen voneinander und schätzen sowohl unsere Unterschiede als auch unsere Gemeinsamkeiten. Wir schaffen eine heilige Verbundenheit miteinander, wenn wir uns durch das Familiengebet, das Evangeliumstudium und den Gottesdienst am Sonntag gemeinsam Gott zuwenden. Die dritte wichtige Beziehung ist die zu unseren Mitmenschen. Um diese Beziehung aufzubauen, muss man sich jeweils auf einen Menschen konzentrieren, indem man sich in seine Bedürfnisse einfühlt, ihm Gutes tut und von seiner Zeit und seinen Talenten gibt. Eine Schwester hat mich sehr beeindruckt. Alter und Krankheit machten ihr schwer zu schaffen, und es gab nicht viel, was sie tun konnte. Doch sie stellte fest, dass sie zuhören konnte. Also hielt sie jede Woche nach Menschen Ausschau, die besorgt oder mutlos aussahen. Dann nahm sie sich Zeit für sie und hörte ihnen zu. Sie war ein großer Segen für sehr viele Menschen. Die vierte wichtige Beziehung ist die Beziehung zu uns selbst. Der Gedanke, dass man zu sich selbst eine Beziehung hat, mag seltsam erscheinen, aber es ist so. Manche Menschen kommen mit sich selbst nicht aus. Den ganzen Tag lang kritisieren sie sich selbst und setzen sich herab, bis sie sich selbst hassen. Ich lege ihnen nahe, zur Ruhe zu kommen und sich ein wenig Zeit zu nehmen, um sich selbst besser kennenzulernen. Machen Sie einen Spaziergang in der Natur. Beobachten Sie einen Sonnenaufgang. Freuen Sie sich an der Gottesschöpfung. Sinnen Sie über die Wahrheiten des wiederhergestellten Evangeliums nach und finden Sie heraus, was Sie sich selbst bedeuten. Lernen Sie, sich so zu sehen, wie der Vater im Himmel Sie sieht, also seine kostbare Tochter als seinen kostbaren Sohn mit gottgegebenen Anlagen. Brüder und Schwestern, seien wir weise, wenden wir uns der reinen Quelle zu, den Lehren des wiederhergestellten Evangeliums Jesu Christi. Genießen wir sie voll Freude in ihrer Einfachheit und Klarheit. Die Himmel sind wieder offen. Das Evangelium Jesu Christi ist wieder auf der Erde. Und die einfachen Wahrheiten des Evangeliums sind eine reiche Quelle der Freude. Brüder und Schwestern, wir haben wahrhaft Grund, uns zu freuen. Wenn wir das Leben mit seinem rasanten Tempo und den vielen Belastungen es ihnen so schwer macht, dann ist es jetzt vielleicht die Zeit, sich erneut darauf zu konzentrieren, was am meisten und am wichtigsten ist. Kraft kommt nicht von hektischer Aktivität, sondern nur darauf, dass wir uns auf eine feste Grundlage aufstützen im Leben. Es kommt davon, dass wir unsere Aufmerksamkeit auf die Grundlagen und auf Jesus Christus richten. Es kommt, dass wir die Aufmerksamkeit auf die heiligen Dinge richten, die uns am meisten und am wichtigsten sind. Lassen Sie uns unser Leben vereinfachen. Lassen Sie uns die Veränderungen machen, die notwendig sind, um unsere heilige Aufgabe, demütig Christus nachzufolgen. Der Pfad, der immer zu einem Leben, das bedeutungsvoll ist und des Friedens führt. Darum bete ich, das ist mein Segen für Sie. Im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Our dear Father in heaven.
Unser lieber himmlischer Vater, am Ende dieser ersten Versammlung der Generalkonferenz sind wir so dankbar für den Geist, den wir verspüren konnten. Durch diese wunderbare Musik
wir sind
dankbar für unseren Erlöser und Erretter Jesus Christus und für sein Opfer für uns. Wir danken dir, Gott, für den Propheten Thomas S. Monson. Und wir bitten dich, ihn zu segnen und seine Ratgeber. Und auf die Mitglieder des Rates der 12 Apostel. Vater, wir danken dir für den Rat, den wir von dir erhalten haben. Und wir bitten um deinen Segen und deine Hilfe, diesen Rat umzusetzen. Hilf uns, dass wir unseres Bruders Hüters werden können, dass wir dem Beispiel unseres Erlösers folgen können und dem Beispiel unseres Propheten folgen können. Wir sind dankbar für die angekündigten Tempel. Vater, bevor wir uns auf den Weg machen, bitten wir dich um deinen Segen, dass dieser Geist, den wir verspüren konnten während dieser Versammlung, auf uns verbleiben kann und dass wir dadurch unseren Willen zum Ausdruck bringen können, deinen Willen zu tun. Im Namen deines Sohnes, Jesus Christus. Amen.
Dies war die erste Versammlung der 180. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und Führungsbeamte der Kirche gesprochen. Für die Musik hat der Tabernakelchor gesorgt. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.